Wellenbrecher-Podcast. Tiefgründige Gespräche rund um die UN-Ozeandekade. Hallo und herzlich willkommen bei Wellenbrecher mit uns allen.
Moin. Ja, wir machen heute eine kleine Nachbesprechung mit Josefa, die ja quasi frisch von der Polarstern kommt. Die Meeresluft noch in der Nase hat quasi. Und wenn ihr in die letzten beiden Folgen reingehört habt, dann wisst ihr auch schon Bescheid, was da los war, wo sie unterwegs war und warum. Vielleicht magst du es nochmal ganz kurz erzählen, Josefa.
Ja, gerne. Also ich war 14 Tage lang auf der Polarstern mit dem Pascal-Projekt. Das ist ein Projekt, wo 12 Studierende aus 13 westafrikanischen Ländern aufs Schiff gehen und dort Module belegen und mehr über den Ozean lernen. Und genau, die erste Folge war ja mit den Fahrtleitern, da haben wir ein bisschen über das Projekt gesprochen. Und die zweite Folge, habt ihr vielleicht auch schon gehört, ging von Bord aus mit den Studis zusammen als Teil eines Wissenschaftskommunikationsmoduls. Und das ist jetzt die dritte Folge der Reihe, wo wir ein bisschen über die Zeit an Bord sprechen.
Josefa, du bist ja gar nicht so oft bei uns zu Gast. Wir haben dich noch gar nicht gefragt, was dein Lieblingstier ist, dein Meereslieblingstier. Willst du das auch noch erzählen?
Ja, also ich weiß gar nicht, ob ich so ein Lieblingstier habe. Ich glaube, nachdem ich die Netflix-Serie Unser Ozean geguckt habe mit Barack Obama, sind es jetzt gerade die Sepien, weil die so cool ihre Farbe ändern können. Und sie können sogar rechnen. Sie haben sehr interessante Wege zu jagen und können sich an alle Umgebung anpassen. Die finde ich auf jeden Fall sehr cool und sie sehen auch einfach lustig und süß aus. Jetzt nach der Ausfahrt würde ich vielleicht noch den Arrow Worm dazu packen. Das ist so ein ganz kleiner, durchsichtiger Wurm. Dadurch, dass sie durchsichtig sind, sieht man immer, was sie gegessen haben. Das heißt, wir haben uns sie unter Mikroskop angeguckt und dann sieht man, was sie im Magen hatten, was sie gerade verzehrt haben. Also die finde ich auch cool.
Da kriegen wir ja schon die ersten Einblicke von deinen Tagen auf dem Schiff. Sehr cool.
Ja, ich dachte, es wäre vielleicht ganz gut, wenn wir einmal durch die verschiedenen Module auch gehen. Und bevor wir das aber tun, wollten wir vielleicht mit dir nochmal ein bisschen über das Vorprogramm sprechen. Ihr hattet ja 2 oder 3 Tage in Mindelo, wo ihr so ein bisschen vorbereitet wurdet auf die Ausfahrt. Was habt ihr denn da gemacht?
Genau, ich glaube, es waren 3 Tage insgesamt. Waren wir in dem Ocean Science Center in Mindelo und haben alle Instructors, also alle, die auch mit an Bord gekommen sind, einfach Kurse gegeben als Vorbereitung. Einmal so in die Methoden, aber auch wissenschaftliche Hintergründe und so ein bisschen uns darauf vorbereitet, was uns dann an Bord erwartet. Also genau, alle, die die Module geleitet haben, haben nochmal so einen Crashkurs, Vorlesungen gegeben zu den verschiedenen Themen. Und wir haben uns natürlich alle kennengelernt.
Du warst in Gruppe 3, das heißt am ersten Tag warst du in der Ecology Group. Was habt ihr denn, wie war das Ecology-Modul? Habt ihr da die Würmer gesehen oder war das in einem anderen?
Ja, da haben wir die Würmer gesehen. Also das Ökologie-Modul war sehr cool, aber auch sehr intensiv, weil wir eben verschiedene Methoden benutzt haben und die kombiniert. Also einmal haben wir das Multinet ins Meer getan und auf verschiedenen Tiefen Proben genommen. Dann hatten wir auch das Absteinnetz, also das ist so ein kleineres Netz, bisschen wie so ein Kescher. Damit sind wir nicht ganz so tief genommen, aber hatten dann eben eine andere Netzgröße und haben nochmal andere Organismen einkeschern können. Dann hatten wir aber auch noch ein Ekogramm, also vom EK80. Das ist so ein Gerät, was eben immer so Pings, also so Schallwellen raussendet. Und darauf kann man dann zum Beispiel die Biomasse sehen, wie die verschiedenen Organismen zwischen Tag und Nacht eben in die verschiedenen Zonen vom Ozean wandern. Und dann haben wir das eben alles zusammengepackt, um zu gucken, ob die Dial Vertical Migration, also eben dieses Wandern von verschiedenen Organismen zwischen Tag und Nacht, ob das sichtbar ist und wie doll ausgeprägt in der Zone, in der wir da waren.
Genau, dann natürlich das Modul, das den Podcast betrifft, am 3. bis zum 6. Tag. Ich fand die Folge so toll. Wie war's? mit den 3 Studenten das zusammen aufzunehmen. Wie fanden die das Podcasten?
Es war richtig cool. Also erstmal mussten wir natürlich zu einer Idee kommen und wir wollen total viel machen und alles irgendwie reinbringen. Aber wir hatten eigentlich nur also einen Tag Zeit für die Aufnahme, einen Tag Zeit, um die Aufnahme zu planen und dann mussten wir es natürlich auch noch schneiden. Und die Aufnahme hat voll Spaß gemacht. Also es war irgendwie richtig cool. Vor allem, weil es in der Folge ja auch noch so kleinere Interviews gab und da sind wir einfach übers Schiff gelaufen und haben Leuten das Mikrofon vor die Nase gehalten und die so ein bisschen überrumpelt mit unseren spontanen Fragen. Aber es war irgendwie, ja, voll cool und schön zu hören, was die Leute dann so geantwortet haben.
Und für die meisten war es ja bestimmt auch die erste Podcast-Aufnahme, richtig?
Ja, genau.
Und was war das Modul, was du danach gemacht hast? Was stand dann für dich an?
Danach war ich im Ozeanografie-Modul. Also es war so ein bisschen das CTD-Modul, wo wir die Rosette runtergelassen haben und uns danach einfach die Daten der Sensoren angeguckt haben und die ausgewertet und verschiedene Plots erstellt und interpretiert, was wir da gesehen haben.
Habt ihr Ocean Data View benutzt?
Genau, ja. Ach genau, und wir haben uns auch noch die Underway-Measurements angeguckt. Also nicht nur vom CTD, sondern werden ja die ganze Zeit Daten aufgenommen vom unterm Schiff. Und die haben wir uns auch noch angeguckt, um zu gucken, wie sich so die Messwerte über den Fahrtverlauf verändert haben.
Und wie war das so, von den wärmeren Gewässern bis nach Bremerhaven zu fahren? Ich meine, ihr habt ja bestimmt auch eine Veränderung in so, also nicht nur der Temperatur wahrscheinlich gesehen, aber auch irgendwie in den Fischarten. Oder habt ihr dann vielleicht mehr Wale um die Kapverden rum gesehen und dann weniger, als ihr dann in den Ärmelkanal seid?
Also ich habe leider keinen Wal gesehen. Aber es gab einige, die Delfine gesehen haben. Und so klar, man hat schon doll gemerkt, dass wir weiter in den Norden fahren. Also nicht nur in der Temperatur, sondern es war dann auch irgendwie zwischenzeitlich sehr windig oder das Meer war unruhiger. Man hat gemerkt, okay, hier durchmischt sich der Ozean anders. Der Salzgehalt ist höher. Also natürlich, so diese ganzen Veränderungen hat man sehr gut dann auch sehen können. Und dann wurde, also wir hatten immer abends ein Seminar und da wurden eben diese ganzen Veränderungen dann immer zusammengetragen, um dann am Ende so ein Big Picture zu haben, wie sich das alles über den Fahrtverlauf geändert hat. Also das war sehr cool zu sehen, wie dann diese ganzen Momentaufnahmen zu einem großen Ganzen zusammengefügt wurden.
Und das habt ihr sicher auch im letzten Modul, das du dann gemacht hast, gesehen, richtig? Biogeochemie?
Ja, genau. Also das war vor allem auf Sauerstoff fokussiert. Da haben wir dann einfach die Wasserproben vom CTD genommen und den Sauerstoff nochmal manuell gemessen, um zu überprüfen, ob die Sensordaten auch stimmen. Und Chlorophyll haben wir uns auch noch angeguckt.
Oh, schön. Habt ihr es filtriert oder nur über die Chlorophyll-Sensoren dann?
Nee, wir haben es auch filtriert.
Da hast du richtig viele Methoden kennengelernt wahrscheinlich. Ja. So im ganzen Verlauf.
Total. Ich würde sagen, alle Basics.
Was kommt danach, ist die Frage.
Du, wir können gerne noch tiefer einsteigen. Ich meine, du kannst Zucker messen, du kannst Aminosäure messen, du kannst Lipide messen, du kannst dir die verschiedenen Bakterienkulturen angucken, wenn also in den kleineren Teilen, in die andere Richtung, Eva, das ist deine Expertise.
Ja, Sedimentproben habt ihr ja wahrscheinlich nicht genommen, oder?
Nee, Meeresboden gar nicht. Also es wurde währenddessen noch die ganze Zeit kartiert, aber wir haben keine Proben vom Meeresboden genommen.
Zeit und Energie ist ja auch limited, also irgendwo muss man dann ja die Grenze ziehen.
Vor allem bei 4000 Meter, ich meine, da braucht so ein Gerät ja auch knapp 3 Stunden, bis runter und wieder hochkommt.
Und dein Lieblingsmodul war Ökologie ganz am Anfang? Oder was würdest du sagen, hat am meisten Spaß gebracht?
Ich würde vielleicht sogar sagen, das letzte Modul.
Ja?
Irgendwie.
Hey, win for me.
Nee, Ökologie fand ich auch cool, aber ich glaube, Sauerstoff messen hat mir vielleicht sogar am meisten Spaß gemacht. Obwohl, man kann sie so schwierig vergleichen, weil die alle sehr unterschiedlich sind, aber natürlich so dieses Praktische, die Wasserproben abfüllen, dann verschiedene Substanzen hinzufügen und dann irgendwie den Sauerstoffgehalt zu messen, das war irgendwie cooler, als nur die Sensordaten abzulesen und daraus einen Plot zu erstellen.
Genau, wenn ihr mehr über die Winkler-Methode hören wollt, dann müsst ihr in die vorletzte Folge reinhören. Da hat Tobi ausführlich drüber gesprochen.
Und gibt es auch etwas, was dich überrascht hat oder was du nicht so erwartet hast? Du wirst ja mit bestimmten Erwartungen darauf gegangen sein.
Ich hatte gar nicht so viele Erwartungen, weil ich so wenig Ahnung vorher hatte, dass ich einfach gar keine Ahnung hatte, was mich erwartet. Aber mich haben sehr viele Sachen an Bord überrascht. Also nicht nur von den verschiedenen Messmethoden, wie das alles so zusammenspielt und funktioniert, sondern auch einfach so das Leben an Bord, dass wir die Zeit umstellen, 3-mal, so Kleinigkeiten. Oder dass wir dann eben, also wir hatten meistens dann eine Tagstation und eine Nachtstation, wie das so abläuft, wie auch so die WissenschaftlerInnen dann mit den Leuten der Crew zusammenarbeiten. Und das ist einfach ein sehr gut organisiertes Zusammenspiel von verschiedenen Leuten mit verschiedenen Aufgaben ist und das alles sehr gut funktioniert hat.
Ich meine, die Deckscrew ist ja auch wirklich ein sehr gut eingespieltes Team.
Was vielleicht noch cool war, dass wir einen Argo-Float ausgesetzt haben und auch einen eingesammelt. Ja, das war cool zu sehen, dass wir erst einen ausgesetzt haben und dann ein paar Tage später ein Argoflot mit einem defekten Sensor wieder an Bord geholt haben.
Magst du vielleicht noch einmal ganz kurz erklären, was das ist für unsere HörerInnen?
Ja, vielleicht könnt ihr das besser. Aber das ist so eine, kann man sich vorstellen, wie so eine lange Boje, die so 1 bis 2 Jahre im Meer verbringt und die ganze Zeit Daten aufnimmt und immer so hoch und runter fährt. Also ich glaube, die werden auf unterschiedlichen Tiefen geparkt und dann fahren die eben immer hoch und runter, nehmen Daten auf und gehen zwischendurch an die Oberfläche, um die Daten an Satelliten zu senden. Und dann kann man eben, wenn man am Geomar in Kiel sitzt, dann in Echtzeit gucken, was der Argoflot aufgezeichnet hat. Was natürlich sehr cool ist, weil dann sehr viele Daten zusammenkommen. Aber ja, ist auch rechtlich eine ganz interessante Frage, weil diese Argofloats häufig auch in verschiedene IEZs, also exklusive ökonomische Wirtschaftszonen, driften und nicht alle Länder ihre Zustimmung dann dafür ausgeschrieben haben. Und ja, da gibt es so ein paar Grauzonen.
Ja, genau, weil die ja, glaube ich, nur hoch und runter das kontrollieren können und sonst von den Strömungen ja mitgeleitet werden.
Ja, genau.
Warst du seekrank?
Ich war nicht seekrank. Und ich muss sagen, ich fand das Schaukeln eigentlich ganz schön. Also, ja, ich weiß nicht, ich konnte sehr gut schlafen immer.
So wie in so einer Wiege.
Ja, es war wirklich wie in so einer Wiege. Ich fand es irgendwie beruhigend und ganz angenehm. Also wir hatten natürlich auch nicht so starken Seegang und die Polarstern ist ja auch sehr stabil. Deshalb, ich würde jetzt nicht final sagen, dass ich nicht seekrank werden kann. Aber ich fand es eigentlich ganz beruhigend.
Ich glaube auch, dass es am Schiff liegt. Ich dachte mal, ich werde nicht seekrank und dann war ich auf einem anderen deutschen Forschungsschiff und mich nicht so gut gefühlt.
Auf welchem war das?
Ich will nicht spoilern, das ist nicht den Ruf des Schiffs.
Okay.
Aber ich meine, die Polarstern, dadurch, dass es ein Eisbrecher ist, ist ja ganz anders konstruiert als die meisten Forschungsschiffe. Polarstern ist ja viel, viel breiter, damit sie, wenn sie dann auf dem Eis ist, das Eis unter sich durchdrücken kann und also spalten kann durch das Gewicht dann. Das heißt, das Eis muss ja an die Seite verteilt werden. Andere, ich meine, ich bin jetzt keine Expertin im Schiffsbau, aber ich würde sagen, andere Schiffe sind vielleicht wasserdynamischer gebaut.
Ja, wir haben auch eine Maschinenraumführung bekommen. Das war auch sehr beeindruckend. Ich weiß nicht, Annabelle, ob du die auch mal mitgemacht hast, aber so zu sehen, was so dazugehört, dass das alles funktioniert, ist schon sehr beeindruckend. Also das ist einfach gefühlt ein Drittel des Schiffes, nur Motoren und Tanks sind.
Ja, tatsächlich nicht auf der Polarstern, aber auf den anderen. Aber ja, ne? Ich finde das auch immer spannend. Man denkt ja immer, man sieht alle auf dem Schiff und dann irgendwann siehst du Leute, die aus irgendeiner Tür rauskommen und denkst dir so, hey, wo kommen die her? Und verbringen eigentlich ihren ganzen Arbeitstag unter Deck ohne Sonnenlicht. Also ich meine, die kommen natürlich zum Mittagessen und so hoch, aber ist schon ein bisschen was anderes, als wenn du an Deck arbeitest.
Ja, voll.
Ganz anderes Thema, Josefa. Wie war das für dich an den Langzeitstationen? Wie hast du die wahrgenommen?
Ja, also eigentlich hat man gar nichts wahrgenommen, weil man einfach irgendwo an einem Punkt im Ozean stehen bleibt und dann sagen alle, okay, jetzt sind wir an der Langzeitbeobachtungsstation und ich habe mir irgendwie so eine Art von kleiner Boje oder so vorgestellt, aber man bleibt ja einfach nur stehen und dann ist das der Ort. Deshalb, es war eigentlich genau so wie alle anderen Stationen auch. Nur, dass es natürlich cool ist zu wissen, dass da schon so viele Daten aufgezeichnet wurden. Also wir hatten 2 Langzeitbeobachtungsstationen auf dem Weg und wir hatten jetzt noch keine Zeit, aber es wäre natürlich interessant, einmal die Daten zu vergleichen und zu gucken, wie sich der Ozean an dieser Stelle verändert hat.
Aber das wurde dann abends in den abendlichen Seminaren wahrscheinlich nicht mehr gemacht.
Nee, wir haben uns ausschließlich nur die Daten von der Fahrt jetzt angeguckt. Aber von den Studis war es auf jeden Fall auch cool, weil wir jeden Abend Präsentationen von denen bekommen haben über ihre Heimatländer. Und das war irgendwie cool, weil auch Leute von der Crew dann gekommen sind und dann haben alle irgendwie erzählt, was sie zu Hause machen, was die Geschichte von dem Land ist, was das Essen ist. Also das war irgendwie mal ein schöner Abschluss abends.
Hast du dann noch deine Präsentation über das BBNJ gehabt? Da hatten wir ja vor der Ausfahrt mal drüber gesprochen mit Björn.
Ja, also ich habe eine Präsentation über Seerecht oder internationales Seerecht insgesamt gehalten, nicht nur über das BBNJ. Genau, und ich habe das probiert, ein bisschen mit dem Schiff zu verknüpfen. Also ich habe immer so ein bisschen ich habe es relativ am Ende gehalten und dann habe ich die ganze Zeit immer so überlegt, okay, was ist hier gerade so der rechtliche Rahmen dafür? Und dann habe ich einfach eine Präsentation über das Schiff und Marine Scientific Research, was Part 13 ist von der Convention for the Law of the Sea, genau immer geguckt, wie sich das verbinden lässt. Und es gibt natürlich sehr viele Verknüpfungen und das war dann ganz cool zu sehen. Auch so Kleinigkeiten, also wir haben relativ viel Plastik auch im Meer gesehen an bestimmten Stellen und dann zu überlegen, okay, was passiert gerade im internationalen Recht, um zum Beispiel die Plastikverschmutzung anzugehen. Also eigentlich gab es die ganze Zeit eben diese Verknüpfung, auch wenn es vielleicht auf den ersten Blick nicht so offensichtlich erscheint. Ich habe probiert, ein bisschen die Begeisterung zu erhöhen für Seerecht oder für so Ocean Governance generell. Ich weiß nicht, ob mir das gelungen ist, aber es ist ja auch vollkommen okay, wenn eben verschiedene Personen das machen, woran sie am meisten Spaß haben. Und wenn sie eben Marine Sciences studieren, dann müssen sie auch kein Seerecht machen. Dafür gibt es dann ja verschiedene Leute in verschiedenen Disziplinen. Und solange sie sich austauschen und im Kontakt stehen.
Ganz genau so ist es. Man muss zusammenarbeiten.
Ich hatte jetzt eine schöne abschließende Frage. Und zwar, hat es deine Verbindung zum Ozean verändert? Ich meine, du studierst ja Seerecht und es ist ja doch was relativ Einzigartiges, dass du auf ein Forschungsschiff kommst. Siehst du das jetzt vielleicht nochmal in einem anderen Kontext und viel, ich würde sagen, vielleicht emotionaler als vorher? Oder was meinst du, wie hat das vielleicht dich als Person geprägt?
Ja, auf jeden Fall. Es hat auf jeden Fall meine Verbindung mit dem Ozean verändert. Vor allem eben dieses durch irgendwelche Dokumente gehen und Gesetze hinzu auf dem Schiff sein für mehrere Tage, kein Land sehen, immer auf den Ozean gucken, ist natürlich was ganz anderes. Also es hat nochmal bestätigt, okay, wieso diese ganzen Sachen eben wichtig sind, wie alles zusammenhängt. Und alle sagen immer, ja, es ist ein Ozean. Natürlich weiß man das irgendwie, aber ich finde, wenn man auf dem Schiff ist, dann merkt man so richtig, okay, es ist wirklich ein Ozean und alle Veränderungen bedingen sich irgendwie gegenseitig. Und wir haben auch so viel einfach noch nicht verstanden. Und ich fand gar nicht unbedingt nur das so auf den Ozean gucken sehr eindrucksvoll, sondern auch vor allem dieses in die Tiefe gehen. Also, dass man wirklich, wenn die Flaschen von der Rosette wieder oben waren, wenn man dann da die Wasserproben genommen hat, dann weiß man, okay, das Wasser, was mir gerade über die Hand läuft, war gerade auf 4000 Metern. Das ist einfach irgendwie ein krasses Gefühl, wenn man eben auch in diese Tiefe gucken kann. Und das hat man natürlich nicht, wenn man am Strand sitzt und aufs Meer hinausguckt, sondern eben nur, wenn man dann eben solche Instrumente und Möglichkeiten hat, auch einmal in die Tiefe zu gucken.
Tiefe gucken, wow, was ein guter Podcast-Titel. Ronan, du hast ja total recht, dass das Meer ein dreidimensionaler Raum ist. Das macht das Ganze ja eben auch zu sowas Besonderem. Ne? Und ich finde, deshalb geht das ja auch so schwer über unsere Vorstellungskraft hinaus. Oder deshalb ist es nicht so offensichtlich, wie viel mehr da ist.
Ja, das stimmt. Und das war mir irgendwie vorher nicht so klar. Ich dachte so, ja, bestimmt ändert sich meine Verbindung zum Ozean. Aber ich hätte nicht gedacht, dass eben gerade diese Tiefe dann so faszinierend ist.
Was ein schönes Schlusswort.
Vielen, vielen Dank für deine Einblicke, Josefa. Ich glaube, das war ziemlich einzigartig. Dies war nun die letzte Folge unserer abschließenden kleinen Mini-Reihe zur Wasgal Floating University. An dieser Stelle möchten wir aber auch nochmal euch daran erinnern, dass ihr unseren Podcast auf eurer Lieblings-Podcast-App bewertet, denn das ist tatsächlich ziemlich gut für den Podcast-Algorithmus. Und wenn ihr noch Fragen an Josefa habt, dann könnt ihr das unter anderem auch in unserer Kaffeejause machen. Die findet am 25. April um 13 Uhr statt. Den Zoom-Link und alle Details bekommt ihr auf unserer LinkedIn-Seite, unserem ICOP-Dach-Newsletter oder natürlich, wie alles, auf Instagram. Und bis zum nächsten Mal.
Ja.
Tschüss.
Tschüss.
Wellenbrecher ist eine Initiative von ICOP-Dach und eine anerkannte Uhr- und Ozeandekadenaktivität. Produziert wird es durch Annabel von Jakowski, Eva Räufer und Josefa Bayer. Schnitt: Annabel von Jakowski. Grafikdesign: Spaghetti Shark. Musik: Florentin Seifert. Management: Annabel von Jakowski.